Unser nächster Gast ist davon überzeugt, dass du nicht eine oder einer bist, sondern gleich 21.
Und diese Spielerin oder Spieler kannst du auf deine Spielfelder schicken.
Und wenn die sich uneinig sind, dann wird es Zeit, an Reduktion von Komplexität zu denken.
Oder an Transformation. Hallo und herzlich willkommen bei Good Life, Good Business mit eurer Gastgeberin Vaja Wieser-Weber, geschäftsführender Gesellschafterin der Impulspiloten GmbH, der Agentur für unkonventionelle Weiterbildung im Business.
Und David Zöllner, Experte für Business, Improvisation und digitales Lernen.
Heute ist Mr. Transformation bei uns zu Gast. Ein Consultant und Speaker, der dafür sorgt, dass Veränderung leichter wird. Für Menschen, für Teams und für Unternehmen.
Außerdem ist er nicht einfach nur Autor, sondern gleich siebenfacher Autor. Und eines seiner Bücher beschreibt seine Arbeit im Gesamten ganz gut, nämlich Transformation machbar machen. Und dabei hilft er genau mit diesem Thema Organisationen und Unternehmen Veränderungen zu meistern.
Er wandelt scheinbar leichtfüßig und leidenschaftlich, mal provokant und dabei professionell zwischen vielen wichtigen Themen der Businesswelt. Das aktuelle Buch heißt Power of Simplicity und ist eine Anleitung dazu, Komplexitätsunkraut in Firmen auch ab und zu entfernen.
Und das ist noch nicht alles. Er wohnt in Düsseldorf, ist stolzer Vater einer Tochter und wir sind heute ganz besonders stolz, dass er bei uns ist. Hallo Dirk, Dirk Rossam.
Moin, moin. Oh, jetzt habe ich aber schon Gänsehaut, wenn ihr das so ansingt hier vorweg. Schön, vielen Dank dafür.
Schön, dass du da bist. Ja, wir haben ja wieder unsere drei Fragen, David, oder?
Genau, wir starten mit der ersten Frage. Was hast du heute schon Gutes für dein Business oder dein Life gemacht?
Oh, ich gebe in 2, irgendwas Wochen ein Seminar, ein dreitägiges. Zum Thema Mentalkraft, Entscheidungskraft und Umsetzungskraft. Und wie das so üblich ist, so einige Wochen vorher, baue ich nochmal alles um. Das ist heute Morgen passiert quasi. Also nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Tools nochmal angeschaut und weiterentwickelt.
Ja. Das klingt total spannend, ja, cool. Dirk. David, dass ich da kurz einhake. Dazu will ich nach unserem Podcast mehr erfahren, weil wir suchen immer wieder gute Trainer und Trainerinnen mit tollen Inhalten für unsere Agentur. Und das klingt ziemlich cool. Umsetzungskraft, ja. Entscheidungskraft, Durchsetzungskraft. Mhm, cool. Wer inspiriert dich denn in deinem Business?
Das versuche ich zu vermeiden. Aus dem wesentlichen Grund, dass ich morgens aufstehe und schon 72 Ideen habe. Und wenn ich mir noch mehr reinpfeife. Also die Menge der nicht umgesetzten Ideen ist schon so absurd groß. Aber die tatsächliche Wahrheit ist natürlich, dass ich extrem viel lerne aus dem täglichen Tun und wie Menschen in der Praxis tatsächlich ihre Veränderungsschwierigkeiten meistern oder halt eben nicht. Also ich bin halt extrem praxisorientiert und beschäftige mich eher weniger mit Theorien. Es ist dann häufig so, dass dann irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hey, das ist doch vom Modell bla bla bla. Und ich so, ja, kann sein. Also so, das kriege ich einfach wenig mit. Aber was ich schon natürlich sehr faszinierend finde, ist all das, was Dr. Joe Dispenza da macht. Und da habe ich schon einen guten Zugang zu, weil er sich natürlich mit seiner Arbeit im Wesentlichen mit den Wurzelursachen des Nichtgelingens beschäftigt. Ja, und das finde ich halt spannend, weil es gibt unglaublich viel Symptomlösungen da draußen, die aber nie nachhaltig wirken. Und da bin ich schon eher daran interessiert, in der Neurowissenschaft zu schauen, was passiert da tatsächlich zwischen den Ohren. Also Antworten zu finden für die Wurzel und nicht oben nur dumm rumzuwischen.
Ja. Ich war im November, habe ich Joe Dispenza gesehen in Basel und er ist jetzt im Mai auch wieder in Baden. Ja. Ne? 8.000 Leute von 120 Nationen waren da, das war krass. Wahnsinn.
Ja, das ist schon faszinierend, was er da auf die Beine gestellt hat. Ja.
Cool, sehr schön. Die dritte Frage passen wir immer so auf den Gast an, heute hier für Mr. Transformation. welche Veränderungen hast du in den letzten Wochen in deinem Umfeld wahrgenommen, die dich besonders beeindruckt hat? Das kann was Kleines sein draußen, das kann irgendeine Person sein, irgendein Unternehmen, irgendeine, was anders ist, als es vorher war.
Ja, wir haben gerade eine Testreihe laufen mit einer binauralen Meditationsführung, wo wir, also ich arbeite ja mit einem System, mit dem inneren Team, mit 21 Karten, Kartenspieler, das, was die inneren Anteile repräsentiert. Und wir haben jetzt quasi Meditation entwickelt mit einem Unternehmen aus Berlin, um Spieler, die verschollen gegangen sind auf meinem Lebensweg, wieder zu aktivieren. Mhm. Also die wieder mehr ins Spiel des Lebens einzuladen. Oder ein Spieler, der so sehr dominant ist, wie zum Beispiel ein Held oder ein Absicherer, den zu beruhigen und mal eine Verschnaufspause zu gönnen. Das, was dort abgegangen ist bei den Leuten, was ich bis jetzt schon lesen durfte, das war unglaublich faszinierend, ja, weil sie, das ist so ein bisschen wie, da habe ich Anteile von mir verloren auf meinem Lebensweg und auf einmal kriegen sie wieder Raum und das ist so eine Art Befreiung für die Menschen, so wie ich das da rausgelesen habe. Das fand ich halt toll, ja.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ganz kurz so ein bisschen einen Zwischenschub für die Zuhörer und Zuhörerinnen machen, die das gerade nicht verstanden haben und worum es geht. Also es gibt das innere Team, das findet man einerseits bei Friedemann Schulz von Thun, das ist das eine, und man findet es auch im neurolinguistischen Programming unter Six-Step-Reframing. Und beide Modelle gehen davon aus, dass wenn wir in einem Zwiespalt sind, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, soll ich das machen oder das machen, soll ich einen Job wechseln oder im Safen bleiben, dass es widersprüchliche Stimmen in uns gibt. Jemand, der zweifelt in uns und sagt, ach, bleib lieber safe. Der andere, der sagt, mach doch endlich, tu was Gutes. Die dritte Person, die sagt, und diese Stimmen zu identifizieren, ihnen mitunter auch einen Namen zu geben und sie alle an einen Tisch zu holen in einem mentalen Raum und dann gemeinsam eine Lösung zu finden, die alle Stimmen berücksichtigt. Das ist so ein bisschen der Kern dieses inneren Teams. Habe ich das gut zusammengefasst, Jörg?
Ja, perfekt. Also es geht ja immer darum, wenn wir in Schieflage sind in unserem Leben oder merken, irgendwas fehlt oder stört, dann ist das meistens eine Disbalance. Das heißt, entweder habe ich Spieler, die zu wenig Spielraum in meinem Leben bekommen, wie zum Beispiel der Abenteurer vielleicht oder der Schöpfer, weil ich ja immer fleißig hasseln muss. Also der Umsetzer dominiert die Woche, 90-Stunden-Woche und alles ist vollgetaktet. Oder aber ich habe einfach Spieler, die zu dominant sind, also die andere Spielern keinen Raum geben. Also ich nenne sie Spieler, weil für mich ist das so eine Art Mannschaft, die man immer aufstellt und dann halt guckt, wie läuft denn das Spiel gerade? Und wenn nicht, dass ich wie so ein Trainer dann auch Einfluss nehmen kann, mit welcher Besetzung spiele ich jetzt gerade das nächste Spiel. Und das macht es für viele Menschen einfach leichter zugänglich als das innere Team.
Das ist spannend. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Kundin, die ich als sehr energielos und kraftlos erlebt habe. Wir haben schon länger nicht mehr gesprochen. Und eigentlich ist da ein Anteil in ihr, der sagt, ich muss hier raus, ich muss das Unternehmen verlassen. Dann ist ein Anteil da, ich will wieder kreativ sein, kreativ arbeiten können und das kann ich hier nicht. Und dann ist aber auch die Sicherheitsbeauftragte in ihr, die sagt, ja, aber eigentlich läuft doch alles richtig und ich habe doch hier alles. Was soll ich mich in die Unsicherheit begeben? Was, wenn es vom Regen in die Traufe geht? Und dann auch noch die Mütterliche, die sagt, ja, aber mein Team liebe ich doch, das will ich nicht alleine lassen. Mhm. Und in diesem Stuck State von diesen unterschiedlichen Stimmen hängt sie natürlich drin und kann keine Entscheidung treffen und verliert tagtäglich an Kraft. Wie würdest du jetzt, Dirk, mit ihr umgehen, damit sie aus dieser Entscheidungsverstopfung rauskommt?
Ja, also da spricht ja auf der einen Seite die Freiheitssucherin und die Schöpferin, die nicht genügend Raum hat. Und auf der anderen Seite die Absichererin und die Fürsorgerin oder vielleicht sogar die Liebende, je nachdem, wie intensiv die Beziehung ist zu den Mitarbeitern. Und die sind jetzt ja gerade die stehen ja im Konflikt zueinander. Und wenn man einen Konflikt auflösen möchte, dann gibt's ja die vier schwachen Strategien. Das ist ja Angriff, also die boykottieren sich gegenseitig. Oder es ist halt Flucht, also wegducken oder Delegation. Das heißt, man überträgt die Entscheidung für so etwas zu jemand anders hin. Das ist in dem Fall wahrscheinlich etwas schwierig. Oder Unterordnung. Ja, also das heißt, die einen ordnen sich unter dem anderen unter. Das sind so die schwachen Lösungsstrategien für Konflikte.
Ich kann doch nichts tun, ne?
Die Opfermentalität und das ist passiert bei den Menschen halt, die keinen guten Kontakt zu ihrer Selbstverantwortung haben, weil Selbstverantwortung heißt ja, ich kann aus mir selbst heraus neue, andere Antworten kreieren als bisher. So, das Wort ist einfach sehr magisch und das heißt immer dann, ich sage immer, jede Störung ist eine Einladung zur Kreation. Mhm. Und zwar die Kreation einer neuen Antwort. Mhm. Weil die bisherigen haben mich ja zu diesem Ergebnis und zu diesem Zustand gebracht. Also muss ich ja die Frage stellen, gibt es nicht auch andere Antworten? Mhm. Und dann kommen wir zu der Ebene 5 und 6. Also Kompromiss wäre dann die nächste Stufe, Stufe 5. Also wie kann die Position der Sicherheitsbedürftigen und der Liebenden und der Fürsorgerin, wie kann die ein Stück weit sich verändern, also von ihrer harten Position, aber halt auch Freiheitssucher und Schöpfer. Also könnte man zum Beispiel die Frage stellen, reicht nicht auch eine 32-Stunden-Woche und kann ich mit den 8 Stunden was anderes Kreatives machen? Und schon habe ich einen Kompromiss, weil ich beides dann irgendwie bedient bekomme.
Das ist total cool, Dirk, weil das ist gerade das, was sie tut. Ganz viele im Team kommen zu ihr und sagen, ich will nur noch 30 Stunden arbeiten. Mhm. Und sie bringt das zur Geschäftsführung. Also das heißt, sie wird ständig mit dem Thema konfrontiert einer möglichen Lösung, ja?
Ja, weil sie es ja anzieht, das steht ja, in ihrem Feld. Ne?
Ja. Das Unternehmen hätte dem nie zugestimmt, never ever bei keinem der Mitarbeitenden, wenn nicht Corona und Fachkräftemangel und das alles so auf das Unternehmen einwirkt, ja, lieber bleiben sie so, als dass sie gehen, ja? So.
Cool, ja? Aha. So, und die 6. Ebene ist die magische Ebene, die ist dann Konsens, weil hinter diesen Anteilen, diese 5, die wir jetzt im Spiel an, stecken ja Bedürfnisse dahinter. Mhm. Welche sind das? Und bisher sind sie in ihren Positionen verhaftet, also zum Beispiel die Fürsorgerin, weil ihr Fürsorgeanteil, den sie anscheinend schätzt und mag, jetzt automatisch verbunden ist mit diesen Menschen. Aber müssen das zwingenderweise diese Menschen sein oder kann ich meinen Fürsorgeanteil auch woanders bedienen? Mhm. Also das Bedürfnis dahinter. Das heißt, man entkoppelt ihr Lösungsszenario, mein Fürsorger muss sich um dieses Team kümmern, entkoppelt man Bedürfnis und Lösung. Und dann zu gucken, gibt es nicht auch einen anderen Weg, wo du das Bedürfnis nach Fürsorge, was du hast, bedienen kannst. Und
das
dann
erinnert mich an Vera Birkenbiel. David, kennst du die Story von Vera Birkenbiel?
Wenn jemand zu diesem Anteil der
Fürsorge zu sehr im Unternehmen lebt und sich davon ein bisschen entkoppeln sollte, dann soll er sich einfach 2 Schoßhündchen zulegen, zum Beispiel, damit dieser Part befriedigt ist.
Okay, gehen auch andere Tiere oder?
Ja, Meerschweinchen gehen auch, aber dann wird es dünn.
Ja, sehr, sehr spannend. Und Dirk, wir haben uns das letzte Mal getroffen, wir haben es eben kurz schon gesagt, ich glaube auf der LearnTech 2020 oder so kurz vor Corona, da warst du irgendwie ganz viel im digitalen Lernen verwurzelt. Aber es zieht dich immer auch zu neuen Themen. Wer ist denn in deinem inneren Team dafür verantwortlich, immer da einen Schritt weiter zu gehen? Wer ist denn da bei dir sehr präsent und sagt, wo es lang geht?
Ja, Schöpfer, Freiheitssucher, Abenteurer. Und zwar Vollgas. Jeden Tag. Ja.
Okay.
Und wer hielt hinterher?
Der Realist ist, also den muss ich immer aktiv onboarden, dass er mitreden darf. Ja. Der Realist und der Absicherer auch. Logischerweise Abenteurer und Absicherer sind automatisch die, also wir leben ja in uns auch in Polaritäten und somit haben wir in uns automatisch auch Oppositionen. Per Gesetz, so. Und Absicherer und Abenteurer sind halt auch welche, die selten friedlich zueinander finden. Da braucht es dann immer, ich sag mal, die Selbstreflexionskompetenz als Trainer am Spielfeld dran zu sagen, hey, wann brauche ich denn wen jetzt an welcher Stelle im Spiel? Ne?
Ja. Bei wem ist es denn bei dir sehr stark, David? Wer hat denn bei dir öfters mal die Hosen an?
Ich glaube, Kartenspiel vorliegen. Habe ich euch das gekriegt? Weiß ich gar nicht.
Nee, leider nicht. Tatsächlich, ich glaube so. Ich bin auch sehr gern schöpferisch tätig. Also ich glaube, der läuft voran und bei mir ist auch so, dass der Realist vielleicht dann manchmal sagt: Moment, geht das noch? Und vielleicht hast du gerade genug und so.
Ist auf jeden Fall gesund. Ja.
Ja, genau. Das genau. Da finden, glaube ich, da so die.
Aber ich kann nur mal erklären, warum ich in der digitalen Lernbranche jetzt nicht mehr unterwegs bin.
Sehr gerne.
Da hat sich nämlich der Rebell gemeldet. Ich habe ja in den letzten 5 Jahren bei der vorigen Company mit meinen Kollegen von den Bildungsinnovatoren habe ich das Thema Nachhaltigkeit im Lernen ja massiv vorangetrieben, weil ich gesagt habe, boah, also nur Wissen durch die Gegend werfen und verteilen, gut, das kann ja jeder irgendwie, ne? Aber wie kriegen wir den Menschen dazu, dass Verhalten sich nachhaltig entwickelt? Das war ja so das Hauptthema. Und ich würde auch sagen, das war so einer der USPs von Bildungsinnovator, dass das so eine Phalanx war, die wir da angestoßen haben. Ja. Das hat bis dahin einfach niemanden interessiert. Ne? Also das war eher so, ja, die haben da durchgeklickt und den Test bestanden.
Jo, das ist halt so schön einfach, Dirk, ne?
Ich weiß, ne? Und dann hat aber die ganze gesamte HR-Branche gesagt, ja, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, ja, wir brauchen Transfer. Und dann, sorry an alle, die jetzt gerade zuhören, dann hat man aber immer die Umsetzungsschwäche gemerkt, ja? Also verstanden, ja, brauchen wir, ja, wir sollten Wert stiften, ja, das sollte Nachhaltigkeit sein. Alleine mal aus der eigenen Existenzberechtigung heraus nachzuweisen, dass man irgendwas drauf hat, was man da macht und nicht nur Wissen durch die Gegend wirft. Aber was dann nachher tatsächlich getan war, war dann eher frustrierend. So, und da ist mein Rebell dann immer irgendwie aktiviert worden. So, boah, das macht so keinen Sinn, wie das jetzt hier entschieden wird. Und da musste ich dann irgendwo dahin, wo die falschen Entscheidungen getroffen werden. Und das sind die Transformationsprojekte vorne in der Nahrungskette. Also in zeitlich und von, ich sag mal, vom Entscheidungsgewicht. Und da habe ich gesagt, ich muss dahin, weil da die falschen Entscheidungen getroffen werden und da gibt es noch mehr Probleme, die noch nicht gelöst sind. Das ist natürlich Futter für meinen Schöpfer. So, ich bin dahin gegangen.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also da kann ich viel ganz gut nachvollziehen. Und tatsächlich in meinem aktuellen Job, also ich arbeite ja angestellt in einem Unternehmen, auch Teilzeit als Digital Learning Manager und hatte gestern noch ein Meeting mit unserer Digital Transformation Managerin, weil wir tatsächlich gucken, wie sind die Schnittpunkte, ne? Was irgendwie muss transformationsmäßig vorangetrieben werden, worauf müssen wir achten, wie kann Learning das stützen, wie ist das Verhältnis dieser beiden Aspekte auch, und das war irgendwie wie immer mit ihr ein sehr guter Austausch und wir sind aber noch nicht fertig, weil wir merken...
Ich hoffe, sie hört zu, wenn du sie gerade so hörst.
ich lobe sie auch, wenn sie dabei ist, da bin ich ganz unverblümt.
Aber wir schicken ihr nachher die Folge bei, ja.
Ja, ich finde das immer schön auch, ne? Also ich würde mal ein Buch schreiben, wie lobt man mal seinen Chef und wie ist man ein guter Mitarbeiter?
Ja, ich lebe ja hier nach dem Motto, hier habe ich ja meine Let Your Partner Shine Karte. Oh. Auch ich lebe ja nach dem Motto im Business und auf der Improbühne, Let Your Partner Shine. Und also natürlich auch ansprechen, wenn was blöd läuft, aber genau, auch offen sagen, wenn Sachen gut laufen. Genau. Und jetzt ist dein letztes Buch, also hast du ja ein schönes Buch zu Transformation geschrieben, und jetzt zu der Power of Simplicity. War denn da dein Motivator?
Ja, als ich mich mit dem Thema, was sind eigentlich die Dinge, die in Transformationsprojekten nicht gut laufen, da habe ich jetzt auch quasi ein Jahrzehnt Erfahrung, habe ich mal zusammengeschrieben, an welchen Stellhebel muss man eigentlich arbeiten, damit das funktioniert, weil kein System und kein Mensch ist gemacht für Veränderung, ist leicht. Ja, also muss man einfach professioneller werden, aber es gibt nicht das eine Vorgehensmodell, weil jede Transformation ja anders ist, also habe ich eher über Stellhebel gesprochen, ne? So. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele Dinge, die nicht funktionieren, wurzeln in Komplexität. Also das ist einer der lebenden Faktoren von Unternehmen. Und du hast es vorhin auch schon in der Ankündigung gesagt, das ist wie Unkraut. Also wenn du das einfach so gewähren lässt, wird es einfach größer. Das heißt, Komplexität tendiert dazu, sich alleine selbst zu verstärken. Wenn du jetzt dir mal Meetings anschaust, wie hoch die Besetzung in solchen Meetings ist, wie viele Leute man braucht, um das Thema noch irgendwie einigermaßen zu kapieren, zu durchdringen, aber halt nicht zu entscheiden oder nicht vorwärts zu kommen, dann ist das schon massiv. Ja, das heißt, die Unternehmen haben sich in eine Position hineinmanövriert, wo die Komplexität die Produktivität frisst. Und da, wo die Produktivität runtergeht, ist kein Raum mehr für Veränderung.
Klar.
So, und
geht es dann so in Richtung OKR?
Na, OKR ist eine gute Methode, um die Klarheit vor die Handlung zu führen. Damit arbeite ich sehr viel.
Also vielleicht ganz kurz auch für die Zuhörerinnen. Ja. OKR ist ein noch nicht so altes Modell, Objectives and Key Results, wo es darum geht, Komplexität in Unternehmen massiv zu reduzieren und sich auf wenige Fokuspunkte, die umzusetzen sind, zu konzentrieren, um dem Unternehmen oder Organisationen wieder Schubkraft zu geben. Weil wenn oben viele Ziele definiert werden, die dann ins Tausendfache runtergebrochen werden, die eingreifen bis zum letzten Mitarbeitenden, was dann auch noch in Leistungsbeurteilungen zu öden Gesprächen und langwierigen Prozessen führt und am Ende dann zu keiner wirklichen Veränderung braucht, weil alle verzettelt sind. Ja. Oder? Habe ich das gut richtig erklärt?
Also OKR hilft dabei, Komplexität handhabbar zu machen, aber nicht zu reduzieren.
Okay.
So, Reduktion heißt ja, du musst die Ursache verstehen und finden. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel, was jeder kennt, wenn irgendwie so ein neues IT-System irgendwie angefahren wird, als das ist ein Projekt, dann gibt es so eine große Wünsch-dir-was-Kiste. Mhm. Aber keine klare Idee, was davon, also welche 20% der Funktionen, Features, whatever, machen nachher 80% vom Impact.
Ja.
Das ist etwas, wo keiner drauf guckt. Oder wie machen wir das Tool so beliebt, dass die Akzeptanz hoch ist? Oder welche Störungen und Blockaden werden wir finden, die dann den Rollout verhindern? Das sind alles Sachen, womit sich nicht beschäftigt wird, wo du dann automatisch wieder in Komplexitäten endest, weil wenn die Akzeptanz mies ist, musst du halt nachsteuern und dann nehmen wir mal die Führungskräfte und nochmal nachtrainieren und nochmal. Ja. So, das heißt, ganz häufig ist entstehende Komplexität auch eine Konsequenz von falschem Verhalten irgendwo vorne im Prozess.
Ja.
Ja. Hast du ein Unternehmensbeispiel, wo du so einen Prozess begleitet hast, wo so ein bisschen so auch für unsere Zuhörenden und
Ja, ich muss jetzt nur mal aufpassen, was welche
Details. Natürlich keine Namen nennen,
ja,
ne?
Ja, genau, ja. Also, was ich häufig erlebe, sind halt also ein konkretes Team, was vorhat, sich neu aufzustellen innerhalb des Unternehmens, weil das Alte, was sie angeboten haben, einfach nicht mehr en vogue ist. Also fing die Frage an, was machen wir zuerst? Ja, fangen wir wieder an mit fleißigem Gehassel und tausenden Ideen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen erstmal eine Teamstrategie. So, Teamstrategie ist ja keine Magie, ne? Da brauchst du nur eine Berghütte, 4 Flaschen Wein, die 3 richtigen Leute und dann hast du 10 Folien stehen oder halt so ein großes Poster, was dann halt so ein super Graphic Designer dann irgendwie macht. Dann hängt das im Flur oder liegt im Explorer-Ordner. So, und die Magie ist dann aber tatsächlich, wie kriegen wir das hin, eine Strategie mit der Alltagssituation zu verzahnen. Das ist das, was die meisten eben nicht gut hinkriegen, hinzukommen und zu sagen, hey, da gibt's jetzt die Strategie, hier ist unser Alltag, wie bringen wir das zusammen und vor allem, wie schaffen wir Raum für die Sachen, die wir bisher im Alltag noch nicht machen, aber eigentlich machen müssten. Mhm. Und dann ist häufig auch Simplicity eine Antwort, erstmal die Frage zu stellen, was machen wir denn nicht mehr? Also was lassen wir los? Mhm. Weil viele Teams haben so einen Messy-Charakter, ne? Also da machen wir das noch und da haben wir noch eine Idee und da holen wir uns noch eine Verantwortung. Und dann laden die sich mit immer mehr Müll voll, aber stellen gar nicht die Frage, passt das noch zu uns oder stiftet das überhaupt noch Wert im Verhältnis zur eingesetzten Zeit? So, das heißt, häufig muss man auch mal kurz hingehen und die Hütte aufräumen, damit die wieder bewohnbar ist. Ne? Kennst du vielleicht von den Kinderzimmern?
Wobei, das Kinderzimmer meiner Tochter darf ich nicht mehr rein. Das ist ja jetzt
ein Ja, das ist ja so eine Tretmine davor gebaut. Ne?
Ich kann auch noch ein Beispiel ergänzen aus meinem Unternehmensalltag. Wir haben auch ein Software-Tool eingeführt für alle, ein Work-Management-Tool. Das ist super toll. Das hat so viele wirklich richtig coole Funktionen. Und wir im Team quasi dieses eingeführt haben, viele Techies auch dabei, so hier kann man das und da kann man das. Und dann haben wir überlegt, wie können wir da die Prozesse, haben wir Prozesse erfasst und Prozessdiagramme gemalt und geguckt, wie kann man die da einbauen und dann sind auf die Abteilung zugegangen, hier euer Prozess, schaut mal, wenn man hier noch ein Projekt und da legt man das an.
Ich ahne es.
So. Und das wäre super geworden, es ist halt nur, ja, es wurde dann nicht umgesetzt.
Wieso seid ihr nicht so wie wir? Das macht doch Spaß.
Ja, richtig, genau. Schaut mal hier und hier ist noch was bunt und so, ja. Und dann war klar, es ist viel zu kompliziert einfach. Ja. Und das Schöne an dem Tool ist aber tatsächlich, und das seitdem ist das so ein Leitspruch, den ich da in meinen Trainings, die ich dazu mache, sage hier, ihr könnt damit einfach, ihr könnt damit eine To-Do-Liste machen und wenn ihr das nur für eine To-Do-Liste nutzt für euren Tag, habt ihr schon was gewonnen. Und dann könnt ihr nach Belieben immer ein Stück dazu und ein Stück dazu, so umfangreich und komplex, wie ihr es gerne haben wollt. Aber fangt einfach an, möglichst einfach an und dann Komplexität kommt sowieso dann immer.
Das erinnert, also wir haben ja ein Problem da. Das erinnert mich an unseren ITler bei den Impulspiloten. Wenn wir mit Jan telefonieren oder wenn ich mit Jan telefoniere, das kannst du und dann das und das und das können wir noch und das und das ist total super und so. Nein, ich brauche das alles nicht, ich will nur, dass das gerade funktioniert.
Ja. Also,
ich steige dann auch aus. Ich kann die Begeisterung spüren und schwer nachvollziehen.
Ja. Weil hier kommen wir vielleicht zu einem grundsätzlichen Thema. Kein Mensch braucht ein Tool. Niemand steht morgens auf und sagt, ich hätte gern ein neues Tool. Also dieses Bedürfnis ist gar nicht da. Das heißt, die einzige Chance, wie wir neue Tools ins Unternehmen implementieren können, ist, das Tool hilft bei konkreten Problemen, die der Mitarbeiter im Alltag spürt.
Ja.
Weil, wenn die Menschen und die meisten, die ich kenne, ich arbeite ja im Wesentlichen in Konzernen, die meisten Menschen sind über 13 Hertz Gehirnfrequenz unterwegs. Also das heißt, tendierend hin zu High Beta, das heißt im kontinuierlichen Stressmodus. In dieser Hirnfrequenz sind wir nicht offen für Neues. Das heißt, dieser, hey, ich habe Bock, Playtime und so weiter, ich probiere einfach mal Sachen aus, kriegst du in dieser Frequenz nicht hin. Das heißt, David, wenn ich deinen Kalender die ganze Woche vollballer und du eigentlich nur vom Ast zum Ast springst, wie so ein programmiertes Äffchen, dann wirst du auch nicht offen sein, dir mal irgendwie jetzt wieder ein bisschen Tool Playtime irgendwie reinzupfeifen.
Ja.
Und das ist das Hauptproblem. Ja. Also der eine Teil ist, die Menschen sind nicht offen, solange sie im Stressmoment sind. Es sei denn, du lieferst eine Antwort, wie sie aus dem Stress rauskommen. Aber auch dann ist es wieder eine Frage vom Stresslevel, ob sie überhaupt zuhören können. Mhm. Ja, ob du für sie ein Notanker bist oder nicht. So, ja. Das mal die eine. Das zweite ist, niemand will einen Fremden.
Das ist total wichtig. Das heißt, wie kriegt man gerade die Menschen an entscheidenden Positionen? Ich habe ja auch oft so einen Alltag, ne, wenn ich im Office bin. Ich habe manchmal 8 Termine am Tag. Das geht zack, 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 zack. Und
deswegen bist du nicht offen für deinen ITler.
Und was daran liegt, genau.
Ausschließlich.
Ich bin mal offen für meine eigenen Apps, die ich mir in der Nacht runterlade und dann 3 Tage später, was ist denn das hier? Aber da tatsächlich Raum zu nehmen. Und ich sehe selber, also ich mache keine Termine mehr nach 15 Uhr. Das habe ich eingestellt, sogar manchmal ab 14 Uhr. Und kümmere mich mehr wieder um Weiterbildung, Weiterentwicklung, habe jetzt fixe Zeiten, wo ich Hörbuchzeit habe, ziehe mir jeden Morgen auch nach dem Aufstehen statt Facebook, ziehe ich mir einen Blinkist ein und es macht unglaublich viel. Das merke ich, dieses Raumnehmen für andere Ideen. Und der muss sich aber bewusst genommen werden, weil sonst bin ich wirklich in diesem Umsetzungs-Business-Tunnel, dann ist dieser Anteil dieser Businessfrau viel zu stark.
Ja. Und jetzt machst du das, was ich gerade beschrieben habe. Du bist eine Trainerin am Spielfeldrand und hast jetzt einen Spielplatz formuliert, der da heißt Me-Time oder Weiterentwicklung oder wie auch immer und entsendest andere Spieler. Das heißt, die Fokussiererin, Umsetzerin ist nicht gefragt, sondern die Selbstentwicklerin schickst du dort aufs Spielfeld. Sie ist Spielcaptain und mit wem auch immer noch dabei. Vielleicht mit Planer, damit das zeitlich irgendwie funktioniert.
Mhm, ja.
Diese Entscheidung hast du getroffen. Und das ist die höchste Form der Selbstermächtigung, die man tun kann. Mhm. Sich zu überlegen, bin ich mit der Art und Weise, wie ich meine Spielplätze A aufgestellt habe und B, wie ich sie bespiele, also mit meiner inneren Teamaufstellung, bin ich damit happy oder nicht?
Ja, aber das sind krasse Entscheidungen, ja. Die eine Entscheidung, die ich im September getroffen habe, ne, ich bin seit 25 Jahren Trainerin für Leadership, Führung und für Vertrieb. Und ich habe im September die Entscheidung getroffen, ich trainiere nicht mehr.
Das ist eine große Entscheidung.
Von 80 bis 100 Seminartagen pro Jahr runter auf, ja, ich mache maximal 10 Seminartage dieses Jahr und mehr nicht. Und da hängt es halt auch an meiner Person oder es ist ein Pilot, ja. Das hat natürlich unternehmerisch viel mit, das kostet ja auch was, wenn das jetzt alles, wir arbeiten ja viel mit Experten und Expertinnen. Und das hat was mit Kosten zu tun, das hat was mit Konsequenz zu tun, auch ein bisschen mit Unsicherheit, ne? Mhm. Weil da geht ja viel Umsatz flöten, wenn ich die Sachen nicht selber mache. Aber ich merke plötzlich, wie Energien frei geworden sind und Dinge passieren, die ich vorher gar nicht im Blick gehabt hätte und die unternehmerisch total super für uns sind. Ja. Aber es ist,
aber auch dieser, da ist die
Mut,
Frage.
Ja, dieser Mut zu sagen, nein, stopp, ich mache das nicht mehr, ich brauche Zeit für anderes.
Ja. Ja, ist natürlich eine radikale Entscheidung, was man ja vorher machen kann, bevor man zu so radikalen Punkten kommt oder Umkehrpunkte im Leben, dass man sich die Frage stellt, welche Entscheidung habe ich denn gerade auf welchem Spielfeld getroffen und zu welchem Bedürfnis? Also, dass du da, ich sag mal, eine hochgradige Umsetzerin warst, kam das eher aus dem Sicherheitsbedürfnis oder kam das aus dem aus dem Heldenbedürfnis, also diese Anerkennung und Bestätigung, die man am Ende des Seminartags immer wieder von den Teilnehmern, die du ja garantiert einkassierst, ist es dein Futter gewesen, also deine Energie.
Nein.
Nee, aber sowas zu verstehen und zu kapieren, ist schon sehr spannend, weil man kann solche radikalen Entscheidungen treffen, aber wenn unterbewusst das Bedürfnis trotzdem noch der Hunger nach Applaus zum Beispiel wäre, einfach nur, dann wird er sich irgendwann wieder nach oben schieben und andere Antworten suchen müssen. Ja? Und deswegen ist es gut zu verstehen.
Also wenn wir jetzt gerade bei mir jetzt bleiben als Unternehmerin, die krasse Entscheidungen getroffen hat, ich bin ja weiterhin auf der Bühne, ich bin ja Keynote-Speakerin, da kriege ich schon meinen Applaus und das, was ich vorher in 2 Tagen gemacht habe, mache ich jetzt halt in 1 Stunde auf der Bühne oder in 45 Minuten bei Fachkongressen etc. Ja. Also das ist schon da. Aber das war tatsächlich auch die Verantwortungsbewusstsein. Ich will für mein Unternehmen mehr da sein. Ich will mehr am als im Unternehmen arbeiten. Ne? Und dazu brauche ich einfach Zeit, um strategische Dinge ins Leben zu rufen, um Vertrieb zu machen und vor allem auch gewisse Geschäftszweige, für die ich jetzt im Speziellen verantwortlich bin, auch weiter auszubauen. Mhm. Ne? Und das kann ich halt nicht, wenn ich im Seminarraum hänge und einfach nicht zur Verfügung stehe, weder fürs Team noch für die Kunden, die mich sonst brauchen, sondern eben nur inhaltlich für eine kleine Gruppe für viele, viele Tage. Ne?
Ich formuliere es mal bewusst abstrakter. Mhm. Immer wenn wir große Entscheidungen im Leben treffen, dann treffen wir die ja gegen eine bestimmte Spielform, wie wir bisher im Leben gespielt haben. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel jetzt die fleißige Umsetzerin mit Heldenanteil. So, und immer dann, wenn wir große Entscheidungen treffen, entscheiden wir uns ja automatisch gegen Spielzeit dieser Spieler.
Aha, ja.
Und dann ist die Frage, ist das Bedürfnis jetzt tatsächlich weg von diesen Spielern? Mhm. Oder bin ich einfach so unzufrieden im Leben, dass ich die jetzt gerade unterdrücke? Dann wird es nämlich so sein, dass die sich später wieder irgendwo melden werden und sagen, uns gibt's auch noch, hallo, ich habe hier ein Bedürfnis. Mir fehlt da was.
Dann lade ich die wieder ein und stelle wieder um. Ja, also ich bin da sehr flexibel.
Wir sind in deinem Fall schon. Ja. Ich wollte das jetzt nur mal abstrakt für alle anderen formulieren, die solche großen Umkehrpunkte haben im Leben. Ne?
Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du A sagst, musst du nicht unbedingt B sagen. Ne? Manchmal gibt es Wege, dass man sich für Dinge entscheidet und dann nach vielen Schritten merkt, das ist doch nicht das Richtige. Das befriedigt mich nicht so, wie ich das möchte.
Ja.
Ich hab da einen ganz spannenden Fall gehabt. In meinem vorherigen Leben oder eines meiner früheren Leben habe ich in der Hotellerie gearbeitet und ich hatte eine Azubine, die todunglücklich war in der Hotellerie. Man hat das richtig gesehen, aber ihr Vater war ein machtvoller Hotelier, bekannt in der Branche. Und sie hat sich da wenig rausgetraut. Und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, sag mal, hast du Freude an dem, was du tust? Und sie, ja. Sag ich, ja, sehe ich. Sag ich, und wo hast du noch Freude? Also was macht dir noch Spaß? Weiß ich nicht. Musik. Sag ich, was für Musik? Ja, spiel in einer Band. Ich sag, du spielst in einer Band? Was für ein Instrument? Was? Sag ich, ey, probt ihr auch? Habt ihr einen Proberaum? Ja, klar. Ja, wie oft in der Woche? 3-mal. Hast du auch ein Konzert? Macht ihr auch Konzerte? Ja. Ich bin auf ein Konzert von ihr gegangen, habe ich gesagt, du Mädel, wenn du dem Weg nicht folgst, dann wirst du es vielleicht ewig bereuen. Und das Alter jetzt mit 17 ist doch die beste Gelegenheit, einen Abflug zu machen und ein paar Jahre in die Musik zu investieren. Und das Lustige war, die hat die Entscheidung getroffen, hat 2 Monate später die Ausbildung geschmissen, hat dann angefangen, richtig Gitarrenunterricht zu nehmen, Bassunterricht, hat sich reingekniet und 1,5 Jahre ziehe ich in eine neue Stadt und wer begegnet mir? Sie. Und zwar in derselben Straße. Wir haben in derselben Straße gewohnt.
Cool.
In einer anderen Großstadt. Und ich habe gesagt, und wie geht's da mit der Musik? Sagt sie, sie hat das probiert, das war scheiße, das war ihr viel zu anstrengend. Und jetzt macht sie aus freien Stücken eine Ausbildung in der Hotellerie. Ist das cool, aber das Bedürfnis wurde befriedigt und aber auch mitgekriegt, okay, da sind andere Anteile. Aber diese innere Erlaubnis zu haben, sich dem hinzugeben, das auszuprobieren und notfalls dann auch wieder zu sagen, okay, war halt nichts. Ne?
Aber das ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht in Entscheidung und in Umsetzung gehen, weil sie immer das Gefühl einer inneren Steintafel haben, die unumkehrbar ist. Und tatsächlich ist das Leben ja fluide. Du kannst ja jeden Morgen aufstehen und eine neue Entscheidung treffen. Deswegen ist auch für mich sowas wie mentale Gesundheit, das hundertprozentige Selbstverantwortung. Weil wenn du alles das, was dich innerlich stört, einfach nicht für dich als Trigger verstehst und als Impuls zur Weiterentwicklung, dann hast du ja trotzdem noch die Wahlmöglichkeit zu sagen, ich wechsle meinen Arbeitsplatz. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das in Deutschland nicht möglich ist. Das heißt, überall da, wo du mit den Störungen im Außen nicht mithalten kannst mit deiner inneren Entwicklung, dann hast du ja trotzdem noch die Wahlmöglichkeit zu sagen, meine Gesundheit ist mir so wichtig, dass ich das nach vorne stelle. Deswegen finde ich diese ganzen Diskussionen um Mental Health als Mitarbeiter sind Opfer von Fehlverhalten der Führung. Ja, aber tatsächlich bringt ja jeder auch seinen eigenen Rucksack mit. Ja, und das sind ja alles nur Triggerpunkte, die da dann aktiviert werden bei den entsprechenden Leuten. Ja. Und Menschen verhalten sich immer nur so lange scheiße, solange man sie lässt. Ja, das ist so meine. Na was?
Den Spruch nehme ich mir mit. Menschen
verhalten. Naja, du so wenn du da hingehst und sagst, ich.
Dir gegenüber, solange du sie lässt.
Also mit mir machen viele Leute bestimmte Sachen nicht, mit anderen schon. Die Frage ist, wo ist da der Unterschied?
Ja.
Ja, klar. Ich strahle das natürlich an vielen Stellen schon aus, dass man mit mir bestimmte Sachen nicht machen kann. Aber hinzustellen und zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass du so mit mir redest, weil sich das bei mir so und so anfühlt. Wenn du so einen Satz setzt, dann kann der fast unmöglich dann nächste Woche genauso weitermachen wie bisher. Du setzt eine Grenze.
Ja.
So. Klar. Und diese innere Klarheit, also auch Selbsttreue, die dazu nötig ist, die haben viele Menschen halt eben nicht. Und irgendwie gibt es in Deutschland gerade eine große Sehnsucht zu Opferhaltung und Leiden. Also es gibt viele Menschen, die gerne leiden, ja, weil sie sich da nicht bewegen müssen. Also die Angst vor Selbstverantwortung ist ein Riesenproblem. Und das ist auch einer der
Erbe des Christentums?
Nee, keine guten Erfahrungen damit.
Das war okay. War eine Assoziation da drauf.
Ich behaupte einfach mal, die haben es nie gelernt und auch keinen guten Kontakt dazu, also keine guten Erfahrungen gemacht damit. Und das ist meine Aufgabe, also Menschen wieder in die Selbstverantwortung zu verführen. Ne? Das ist so das, was ich im Wesentlichen mache. Weil du kannst kein Unternehmen dauerhaft in Transformationsgeschwindigkeit halten, wenn die Menschen da drin nicht bereit sind zur Selbstverantwortung. Das ist unmöglich. Das heißt, es muss dann sonst immer von oben gedrückt und gesteuert werden und die Power hat ja keiner.
Ja.
Sehr, sehr spannend alles. Ich merke auch, oder mir schließt sich jetzt auch so tatsächlich so dein Weg vom digitalen Lernen zur Transformation, zur Komplexitätsreduzierung, wo ich dachte, das sind irgendwie unterschiedliche Themen, aber eigentlich sind es ja nur aufeinander folgende Themen.
Ja, Veränderung vereinfachen, aus den verschiedenen Perspektiven einfach. Ja. Weil Menschen sind nicht gerne also wenn Ansprüche an sie gestellt werden, Erwartungen, dann sind das soziale Aspekte. Das heißt, wir wollen jemanden nicht enttäuschen. Das heißt, Ablehnung oder Abwertung von jemand anders zu erfahren, ist das gleiche Angstareal wie Hunger. Das heißt, wir haben ja zwei große Angstareale oder Angstauslöser. Das ist Hunger und nicht Teil der Herde zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Verantwortung gestoßen werde, wo Dinge von mir erwartet werden, wo ich aber nicht das Gefühl habe, das kann ich erfüllen, dann komme ich sofort in den Angstzustand. Das ist der Grund, warum Komplexität per se abgelehnt wird. Weil ich in Komplexität nicht aus eigenen Stücken heraus das liefern kann, was andere von mir erwarten. Also blocke ich es lieber gleich vorneweg ab.
Ja, weil ich es einfach nicht verstehe und dem nicht gewachsen bin per se, ja.
Ja, weil einfach die Ungewissheit zu groß ist, ob ich hier abliefern und glänzen kann und somit den Applaus, die Bestätigung, die Anerkennung, Lob, whatever, also alles das, was quasi mich fühlen lässt, Teil der Herde zu sein, zu bekommen.
Da sind wir ja aber auch dann, oder David, beim Status Growth Mindset und Fixed Mindset. Fixed Mindset, ich kann nichts Neues lernen. Man könnte mich erwischen, dass ich etwas nicht kann, dass ich mich blamiere, wenn ich einen Fehler mache, dass ich mich dumm anstelle. Oder Growth Mindset, ach scheiß drauf, ich probiere das einfach mal, ich versuche das ich kann nicht scheitern, ich kann nur lernen. Sind wir da nicht am Punkt von welchem Mindset ich zu etwas habe und ist ja tatsächlich erlernbar in Richtung Growth Mindset?
Kann man schon erlernen. Ich behaupte, die Art des Mindset ist kontextsensitiv. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die in einem Lebenskontext unterwegs sind, wo sie ein Growth Mindset haben. Das kann dann zum Beispiel ein Hobby sein. Und aber in einem anderen Kontext wie Job zum Beispiel nicht die gleichen psychologischen Sicherheitsrahmenbedingungen vorfinden und somit dann eher im Fixed unterwegs sind.
Ja, ich glaube das nämlich auch. Die Carol Dweck sagt das ja anders, ne?
Ja, ich habe mit so vielen wissenschaftlichen Abhandlungen eine extreme Störung, weil sie aus meiner Sicht immer, weil ich kann ja jeden Morgen entscheiden, mit welchem State, also mit welchem inneren Team gehe ich auf mein nächstes Spielfeld. Also auch diese Idee dieser Persönlichkeitsprofile finde ich alle total kappes, weil da kommt zum Beispiel raus, ich bin kreativ. In jedem meiner Profile steht, ich bin Hölle kreativ. Ja? Mhm. Aber da steht drin, ich bin nicht strukturiert und kann nicht planen. Mhm. Das ist aber Quatsch, ne? Also Haus bauen, Hochzeit, nächste geile Grillparty, da habe ich extreme Planungskompetenzen. Nur einen Job habe ich da keinen.
Wie viele Hochzeiten hast du denn schon?
Das braucht man einen eigenen Podcast für.
Ja.
Ich will nur sagen, bestimmte Skills sind kontext- und sinnabhängig. Und das wird in den Profilen einfach nicht berücksichtigt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir alle über diese 21 Fähigkeiten verfügen. Und meine Aussage ist nur, wenn du noch keinen guten Kontakt zu einem Planer oder Realisten oder was auch immer hast, dann hast du dem bisher zu wenig Spielzeit in deinem Leben gegeben. Das heißt, dass der untrainierte Praktikant, der auf der Spielbank bisher saß und du ihm noch keine Chance gegeben hast. Und das ist genau das Magische eigentlich an dem, was wir da machen, ist zu sagen, hey, mit welcher Spieler könnte dann dein Leben und vor allem die Talente der anderen bereichern? Also was hilft der Schöpfer, der immer wieder den Frust feststellt, dass die Sachen im Markt nicht funktionieren?
Stimmt.
Das macht den Schöpfer müde und zieht ihm auch die Energie raus. Aber einen Realisten an seine Seite zu stellen und echtes Teamwork und Teamflow hinzustellen und zu sagen, hey, komm, wir gucken da zusammen drauf, welche Idee denn wahrscheinlich am besten rockt. Und dann den Schöpfer loszujagen und dann über den Helden den Applaus reinzuholen und das Team damit einzureiben. Das ist einfach geil.
Cool. Ich finde vor allem auch cool, dass du immer von Spieler und Spielfeld sprichst, auch so ein bisschen inspiriert von unserem Podcast mit Jasmin Karatas, die sich ja mit Spiel und Gamification beschäftigt, weil das, ne, man könnte ja auch sagen, ah, das sind Akteure oder so, aber das wäre so nüchtern. Spiel beinhaltet für mich immer ja auch ausprobieren, irgendwie so eine gewisse Variabilität, irgendwie was aushandeln und so weiter.
So. Und also die Idee ist ja, du hast jetzt ein Spielfeld, sagen wir mal eine Kundengewinnung, ja? Und da spielst du bisher mit der Mannschaft.
Ja.
Und es läuft nicht. Dann kannst du ja die Frage stellen, wer fehlt denn auf dem Spielfeld, damit es läuft?
Ja.
Und dann schickst du zum Beispiel den Einfühlsamen und den Verbinder drauf, weil die Kunden erstmal Nähe haben wollen, bevor sie über irgendwas Sachliches sprechen wollen. Also Empathie über den Einfühlsamen und dann den Verbinder, um eine Beziehung herzustellen. Dann hast du zwei neue Spieler auf dem Spielfeld, wo du dann jetzt neu ausprobierst, wie dieses Spielfeld jetzt funktioniert. Und du kannst als Trainer am Spielfeldrand ja jederzeit sagen, ja, von dir ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger oder dich ziehe ich nochmal ganz raus und dafür kommt vielleicht der Schöpfer nochmal hin, der ja cool wäre, als problemlöse Antwort auf die empathisch gefundenen Probleme des Kunden. Schwupps, bist du auf einmal mit einer ganz anderen Mannschaft unterwegs und kannst daran rumprobieren. Und dieses, das kannst du jede Minute auf jedem Spielfeld deines Lebens immer frei entscheiden.
Klasse.
Das sind super schöne Schlussworte. Denn wir nähern uns den 45 Minuten
Marke,
was quasi unsere Spielzeit für heute ist, so ungefähr. Insofern muss ich jetzt hier als Schiedsrichter, so schaue ich langsam auf die Uhr und leite so ein bisschen den Abpfiff ein, um mal in der Metapher zu bleiben. Obwohl ich gerne noch in eine Verlängerung gehen würde mit dir, Dirk.
Oder Wiederholung.
Genau, oder
ja, ich auch. Also
zweite
absolut.
Halbzeit. Wir gucken mal, wann wir mal weiterspielen. Das war sehr nett. Vielen Dank.
Ich danke euch beiden, dass ich hier sein durfte.
Klasse.
Und das war Good Life, Good Business, der Impulspiloten-Podcast. Wir hören uns in 2 Wochen schon wieder mit weiteren spannenden Gästen aus der Welt der Weiterbildung. Und abonniere gerne gleich unseren Podcast, dann verpasst du keine Folge mehr. Bis dahin, bleib neugierig.
Tschüss.
Tschüss.
Die Hand noch reinkriegen.